Spaziergang durch Prag.
Herr Krumholz, Palais Klamgalas steht nicht gerade im Zentrum der Aufmerksamkeit der Prager Besucher, obwohl das ein wichtiges Bauwerk ist. Was ist die Ursache?
Ja, ich denke, dass ein Grund dafür ist die Tatsache, dass es handelt sich um ein Werk des Wiener Architekten und deswegen, also es ist keine Architektur von Santini und Dietzenhofer. Eigentlich, man kann es als ein Wiener Import in Prag nennen und deswegen vor allem für die patriotisch gesinnten Kunsthistoriker, ich meine die tschechischen Kunsthistoriker, hat es immer noch am Rand des Interesses gestanden. Ja.
Aber das hat sich bestimmt in den letzten Jahren geändert. Das Palais wurde gründlich instand gesetzt und restauriert.
Nach einer vierjährigen Sanierung des Palais, die eigentlich heutzutage fast zum Ende gebracht wird, kommt letztendlich Interesse der Fachleute und sogar ein Teil oder eine Hälfte des Palais, der Innenräume, sollte seit jetzt dem Prager Städtischen Museum gehören. Also man plant erstens die Dauerausstellungen, die den Architekten und die Besitzer des Palais erinnern sollten. Und andere Räume, also sollten so Ausstellungen dienen, die sich mit der Barockepoche und mit der adeligen Barockkultur beschäftigen sollten.
Können Sie danach erinnern, wer Fischer von Erlach war und wie kam es dazu, dass er mit dem Bau beauftragt wurde damals?
Ja, das ist sehr interessant, weil eigentlich also es handelt sich um ein der interessantesten Werke des Fischer von Erlach, weil eigentlich hier in Prag konnte er mehr frei planen oder mehr sozusagen, also nicht kanonisch klassizieren, schaffen als in Wien. Das Palais Klamgalas ist wirklich also sehr, sehr einzigartig, was Reichtum der Fassaden plastischen Ausschmückung betrifft. Und auch die Ausschmückung der Innenräume ist ziemlich sehr, sehr interessant. Und wie der Fischer von Erlach nach Prag kam, es war der Bauherr, der Besitzer des Palais damals. Das war der wichtige habsburgische Diplomate Johann Wenzel Graf von Kallas, der anfangs des 18. Jahrhunderts als kaiserlicher Ambassador in England und dann in Italien tätig war. Und der Graf von Kallas war Schwiegersohn des Grafen Philipp Sigismundus von Dietrichstein, der eine ganz wichtige Person am Wiener Hof war. Und eigentlich, weil der Schwiegersohn in Prag einen Entwurf für das neue Palais brauchte und er kannte den Fischer von Erlach aus Wien, dann fragte er bei dem Fischer von Erlach. Zur selben Zeit, also direkt um 1714, hat der Fischer von Erlach in Prag auch das Grabmal des Grafen Johann Wenzel Bratislav von Mitrovic in der Jakobskirche entworfen. Also beide diese Projekte sind also in derselben Zeit in Prag entstanden.
Was stand hier vorher? Wie sah das hier auf diesem Grundstück aus vorher?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also Kern des Palais stellt ein ehemaliges, also mittelalterliches Palais des jüngeren Brüders von Karl IV. Und dann später wurde das Palais im 16. und 17. Jahrzehnt umgebaut. Man hat es Samuelsches Haus genannt. Das war ein Teil des Palais entlang Husower Straße. Ja. Und dann noch dazu sind hier ungefähr 6 bis 7 anderen einzelnen Häuser gestanden, die dann stufenweise also zugekauft geworden sind, aber nicht offiziell, weil der Adelige konnte nicht offiziell ein Haus in der Stadt kaufen. Und der Fischer von Erlach schuf den ersten Entwurf und nach diesem Zukauf, dann hat es nochmals oder mindestens 2-mal modifiziert. Das ist interessant, weil die Parzelle eigentlich, die Baustelle war sehr, sehr unregelmäßig. Aber doch, die Fassade sowie der mittlere Hof wirkt wirklich also sehr prunkvoll, symmetrisch und wirklich also sehr regelmäßig. Also eigentlich ist das eine tolle Leistung des Architekten hier.
Von außen, also von der Husower Straße, wie man gewöhnt ist, kann man sich gar nicht vorstellen, wie groß das ganze Gebäude ist. Zu welchen Zwecken diente das Palais?
Ja, natürlich. Drinnen gibt es insgesamt 290 Räume. Im Erdgeschoss platzierte man die Betriebsräume, also Stallungen, Kutschen, Räume für das Personal, die Küche, Bäckerei und so weiter. Im ersten Stock befanden sich die wohnbare Appartements der gräflichen Familie und im zweiten Stock befanden sich die offiziellen Räume, die am reichsten ausgeschmückt wurden.
Ich war hier bei einer Führung, so vor einer kurzen Zeit, als noch gebaut wurde. Und ganz oben befand sich sogar ein Theater.
Ja, ja, also es war nicht so. Es ist ein riesengroßer Raum geblieben da oben, aber eigentlich, das ist die obere Hälfte des ursprünglich geplanten großen Saales. Das ist eine Sache, die dann zugeplant wurde, weil der Graf von Galas war ein wirklich also ganz einzigartiger Liebhaber der italienischen Oper. Und dieser Saal, meiner Meinung nach, also sollte vor allem also der italienischen Opernausführungen dienen. Also es wurde nie beendet und dann während des 19. Jahrhunderts wurde geteilt. Und das ist was geblieben ist, ist halt da oben. Das Theater, das Adelige Theater, das ziemlich berühmt war am Ende des 18. und 19. Jahrhunderts, befand sich über dem Eingang, also am zweiten Stock, das ist der erste Saal links vom Haupttreppenhaus.
Wer beteiligte sich an der Gestaltung, also an der künstlerischen Gestaltung, an der Ausschmückung des Palastes?
Also neben dem Fischer von Erlach handelt sich auch um wirklich sehr, sehr berühmte Namen. Also das war der beste und der teuerste Wiener Stuckateur der Zeit, Santino Bussi. Und als Bildhauer wurde hier Matthias Bernhard Braun und sein Werkstatt tätig. Und die wunderbare Fresko-Ausmalung stammt vom Carlo Innocenzo Carlone, wieder ein ganz berühmter Künstler der Zeit.
Wurde während der jetzigen Restaurierung etwas Neues entdeckt?
Ja, ja. Also dank der modernen Technologien konnten wir viele Schichten hinter den Tapeten und auch also oben über den späteren Decken aus 18. und 19. Jahrhundert finden. Also es gibt eine Ausmalung, eine klassizistische Ausmalung vom Ende des 18. Jahrhunderts und auch einige Graffiti entdeckte man. Und noch dazu, man entdeckte auch, dass diese ungewöhnlich reiche plastische Ausschmückung direkt vom Fischer von Erlach entworfen wurde, als tektonisch und statisch, also nicht so toll gemacht, weil man baute damals sehr schnell. Also das Palais wurde inzwischen 4 Jahre zum Schluss gebracht und einige Teile also der reichen Ausschmückung an den Seitenrisaliten wurden wirklich also nicht so gut baulich mit der Fassade gebunden. Also das war ein der schwierigsten Probleme der Sanierung.
Wie war das Schicksal des Gebäudes?
Das Schicksal war, man kann sagen, typisch, weil fast nie passierte, dass man kann wirklich also das Palais nützen, wie man es dachte. Also der Bauherr Johann Wenzel Graf von Galas starb im Sommer 1719. Damals das Palais war noch nicht fertig und aufgrund seiner diplomatischen Dienste wurde die Familie ganz stark verschuldet. Also dann war die Zukunft ganz, ganz unsicher. Und das Palais wurde dann beendet erst am Ende der 20er, 30er Jahre des 18. Jahrhunderts. Aber ganz bald danach, 1744, wurde völlig geplündert von preußischen Soldaten. Und die vielleicht wichtigste und interessanteste Zeit kam am Ende des 18. und 19. Jahrhunderts. Damals der Graf Christian Philipp von Klamglas und sein Sohn Christian Christoph von Klamglas wurden sehr, sehr kulturell orientiert. Im Palais damals wurde ein adeliges Theater in Betrieb und auch das musikalische Leben war sehr, sehr intensiv. Der junge Wolfgang Amadeus Mozart konzertierte hier, sowie auch später Ludwig van Beethoven.
Gibt es unterirdische Räumlichkeiten, die älter sind als das Palais?
Ja, natürlich. Also wie gesagt, das Palais hat einen Grund aus der Zeit des Mittelalters. Einige Teile, aber kleinere Teile der Kellerräume stammen schon seit dieser Zeit, ich glaube, des 14. Jahrhunderts.
An der Eröffnung der Open-Air-Ausstellung über das Klamm-Galas-Palais nahm auch Agathe Szechenyi aus Österreich teil. Vor einer Fotografie, auf der ihre Vorfahren zu sehen sind, entstand das folgende Gespräch. Frau Szechenyi, Sie stammen aus der Familie Klamm-Galas und hier ist sogar ein Foto, wo Ihr Urgroßvater.
Mein Urgroßvater und
Meine Großmutter war die Tochter Nummer 4, die Gabriele, die dann eben meinen Großvater Auersperg geheiratet hat.
Hatten Sie die Möglichkeit, sich den Palast anzuschauen schon?
Es war vor der jetzigen Renovierung, hatten wir die Möglichkeit, eben auch einige von den Familienmitgliedern, dass wir hinein durften. Und wir hatten so eine kleine Führung, waren auch am Dachboden oben und auf so einer Art Dachterrasse, wo wir einen herrlichen Blick hatten, auch auf die Altstadt. Und das hat mich schon damals sehr, sehr beeindruckt, wie schön nämlich das Gebäude ist.
Ganz oben war sogar ein Theatersaal, der aber nie genutzt wurde.
Richtig, richtig. Da sind zwar schon noch die Vorrichtungen, aber es war nie wirklich als Theater verwendet worden. Aber mit der Idee, eben dort Sachen aufzuführen.
Der Palast ist riesengroß, was man sich als Laie von der anderen Seite nicht so vorstellen kann. Also es gibt hier, habe ich gehört, 290 Räumlichkeiten insgesamt, hat der Architekt erzählt.
Ganz genau, und eben wenn man die Straße entlang geht, es ist eine relativ enge Straße und dann sieht man aber diese zwei Atlanten. Und wenn das große Tor zu ist, hat man ja keine Vorstellung, wie groß es dann innen ist. Und wenn man dann aber in den Hof tritt, dann kommt die ganze Größe heraus.
Haben Sie über den Palast gehört von der Großmutter? Wurde das in der Familie weitergegeben?
Ja, und zwar Großmama hat ja dann in Österreich gelebt nach dem Krieg, nach 1945, und hat natürlich über den Urgroßvater ein bisschen erzählt. Meine Mutter kannte Prag eben noch von der Zeit vor dem Ausbruch des Krieges, war öfters hier, aber da war das Palais schon in staatlicher Hand und ich glaube, es war Finanzministerium zu der Zeit.
Ja, genau, das Finanzministerium hatte gleich nach der Gründung der Tschechoslowakei hier den Sitz.
Ganz genau. Ja, aber Großmama kannte es eben noch als Residenz faktisch. Ja. Wenn sie in Prag waren, haben sie dann selbstverständlich hier im Palais dann auch wohnen können. Und es waren auch die fantastischen Bälle, die so wie in Wien im Palais waren, sie auch in Prag dann eben stattfinden konnten.
Gibt es Erinnerungen, die erhalten sind?
Es gibt, und zwar hat eine Schwester meiner Großmutter, die Clotilde, hat gesammelt gehabt und hat ihre Schwestern gebeten, sie sollen doch etwas aus ihrer Kindheit, von ihrem Leben und so weiter aufschreiben. Und Tante Clotilde hat so eine kurze Abhandlung, die halt doch nicht so kurz ist, weil es sind sehr viele Informationen drinnen, angefangen mit der Familie Gallas und dann ist es auf Klamm Gallas hinüber. Und dann schreibt sie auch sehr viel über ihren Vater, eben meinen Urgroßvater Franz. Der muss eine fantastische Persönlichkeit gewesen sein. Und wie gesagt, jede einzelne Schwester hat dann selber ihre Eindrücke, Erinnerungen aufgeschrieben. Und das ist in der Familie veröffentlicht worden und ist sehr interessant. Ich lese dort immer wieder gerne nach.
Schade, das könnte sogar auch herausgegeben werden.
Wäre eine Idee. Nur man müsste es halt dann auch ins Tschechische übersetzen.
Werden Sie sich jetzt das Palais ansehen wahrscheinlich?
Es wurde mir gesagt, also wir hätten die Möglichkeit, ein paar Räume eben jetzt zu besichtigen. Und darauf freue ich mich schon, weil bin gespannt, wie schön das geworden ist.
Es wurde hier während der kleinen Vernissage auch danach gefragt, warum diese graue Farbe.
Ich war zuerst, also bin immer noch geschockt, hatte aber dann ein sehr interessantes Gespräch mit dem Architekten und der also einen herrlichen Sinn für Humor hat. Also wir haben viel gelacht, obwohl ich so geschockt bin und bin immer noch geschockt. Für mich ist diese Farbe wie eine, sagen wir, Nostalgie nach der kommunistischen Zeit. Es ist so Camouflage, es ist so trist. Aber der Architekt hat mir erklärt, sie haben im Zuge der Restaurierung Farbproben genommen. Also sie haben eben die alten Farbschichten abgetragen und eben zuletzt, zu unterst, die graue Farbe gefunden. Nur ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Barockzeit so ein Grau als Farbe für eine Außenfassade verwendet wurde. Aber wer weiß, vielleicht wäre ich eines Besseren belehrt, aber ich kann es trotzdem nicht glauben. Und noch dazu, wo es ja Fischer von Erlach geplant, gezeichnet hat.
Haben Sie sonst Beziehung wie zu Prag?
Naja, doch eben Nordböhmen sehr. Also eigentlich wirklich ernsthaft, seitdem wir das Familientreffen hatten 2013 in Heinice. Und eben die Marta Formosa, die zieht mich jedes Jahr hinauf und so oft es geht, bin ich in Heinice und das ist so meine Tankstelle, da kann ich Kraft tanken und kann dann wieder eine Zeit lang
fröhlich mein Leben gestalten und eben mich irgendwie durcharbeiten oder wie man es auch nennen möchte. Aber es ist ein Ort, der fasziniert mich. Wer es nicht kennt, der muss es einmal gesehen haben und wird wahrscheinlich keine Chance haben, davon loszukommen.